Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zunächst aber zu einer ganz aktuellen Diskussion. Was man sagen darf, darüber wird nun schon ziemlich lange diskutiert. Beschwerden über Einschränkungen der Meinungsfreiheit gab es oft bereits, wenn jemand der geäußerten Meinung nur widersprach. Obwohl ja auch diese Praxis von der Meinungsfreiheit garantiert wird, was aber nicht jedem gefällt. Eine neue Qualität bekam die Debatte gerade durch die Ausladung der Kabarettistin Lisa Eckert in Hamburg. Der Veranstalter befürchtete angeblich linke Proteste. Vorauseilend hat er die Veranstaltung mit Eckert abgesagt. Seitdem sprechen wir über Cancel Culture. Zu Recht? Sabine Döring ist Professorin für praktische Philosophie an der Uni Tübingen und Spezialistin für Gefühle und Moral. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was genau wir denn verstehen können unter Cancel Culture.
Bislang gibt es keine einheitliche Bedeutung von Cancel Culture. Und nach meinem Eindruck wird dieser Ausdruck in der Debatte auch recht unterschiedlich verstanden. Also ich glaube nicht, dass jede Absage automatisch Canceling ist. Also ganz wichtig wäre, dass man erstmal versucht zu bestimmen, was Canceling ist und ganz klar sagt, wodurch unterscheidet sich Canceling von legitimer Kritik? Legitime Kritik bezieht sich auf Tatsachen und rationale Argumente werden vorgebracht, um Andersmeinende zu überzeugen. Ja, und außerdem zeichnet sich legitime Kritik durch sowas aus wie einen respektvollen Umgang miteinander und vor allem ist sie niemals ad hominem. Ja, wir beziehen uns allein auf die Sache. Und Canceling, wenn man so allgemein reden will, versucht, das soziale und mediale Umfeld des Gegners so zu organisieren und manipulieren, dass dieser isoliert wird und indem ihm zum Beispiel die Bühne entzogen wird oder er von Plattformen ausgeschlossen wird. Das ist ja dieses viel zitierte Deplatforming in der Diskussion. Und damit könnte man sagen, dass Canceling nicht auf, also und zwar im Gegensatz zu legitimer Kritik, eben nicht auf Wahrheit zielt, sondern auf Zensur und das heißt auf den Ausschluss unliebsamer Meinungen und vor allem auf Personen. Ja, der amerikanische Journalist Jonathan Rauch, der hat weitere Anzeichen benannt, also sowas wie Bestrafung durch Denunziation beim Arbeitgeber oder das Organisieren von Gruppenattacken auf eine Person. Skeptisch sollte man auch sein, wenn es plötzlich gar nicht mehr darum geht, was jemand genau gesagt hat und ob das korrekt war. Wenn Äußerungen verzerrt wiedergegeben werden, Korrekturen übersehen werden, falsche Anschuldigungen erhoben werden. Und typisch ist auch, dass plötzlich nicht mehr mit der Person, sondern mit anderen Gleichgesinnten über die Person gesprochen wird. Das wären Anzeichen, aber eben auch nur Anzeichen.
Die Lage ist ja ziemlich komplex. Also man könnte einerseits sagen, eine solche Cancel Culture, die also darauf hinführt, bestimmte Menschen an der Äußerung ihrer Meinung zum Beispiel zu hindern, um das jetzt einfach mal darauf einzugrenzen, das ist illiberal, das versucht, bestimmte Meinungen nicht zuzulassen. Andererseits wird aber natürlich argumentiert, man dürfe solche Meinungen auch gar nicht zulassen, weil sie wiederum andere diskriminieren. Also es ist sozusagen eine Diskriminierung von bestimmten Meinungen vor dem Hintergrund, dass diese nämlich andere diskriminieren. Da wird es dann kompliziert.
Ich denke auch, dass man Personen durchaus, also wenn Personen sich etwa rassistisch oder frauenfeindlich verhalten oder äußern, dass man solche Personen sanktionieren kann. Aber die interessante Entwicklung hier scheint zu sein, dass in gewissermaßen die moralische Kultur, die dahinter steht, eine andere ist. Also eine Moral, kann man sagen, des Opfertums und dass die Moral der Würde ersetzt. Was diese Moral auszeichnet, ist, dass sie sehr puristisch ist. Und dieser Puritanismus gilt dem Schutz von Personen eben nicht nur vor physischer, sondern vor allem auch vor emotionaler Verletzung. Und das wird in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass jede Form von Diskriminierung beseitigt werden muss. Und da nun Diskriminierung oft und systematisch aufgrund von Gruppenzugehörigkeit erfolgt, kommt dann im Rahmen dieser Kultur der Gruppenidentität eine essentielle Bedeutung zu. Und deshalb sind die Themen Rasse und Gender ja so zentral. Und das Problem entsteht dann, nach meiner Auffassung, wenn wir sagen, am Ende haben nur noch die Opfer, also in der Opferkultur, das Recht zu sagen, wann eine Diskriminierung vorliegt und wann nicht.
Ja? Wäre in dem Zusammenhang erstmal zu klären, wer eigentlich das Opfer ist. Also wie definiert man denn emotionale Verletzungen? Kann man das überhaupt irgendwie objektivieren, dass man sagen kann, hier liegt jetzt tatsächlich eine emotionale Verletzung vor. Insofern haben die auch das Recht zu sagen, dass das nicht stattfinden darf.
Ich würde den Weg gehen tatsächlich über diese Termini von Demütigung, Schmach, Kränkung. Und man kann schon sagen, dass bestimmte Dinge Freiheitseingriffe sind und die Leute halt in ihrem Leben oder in den Möglichkeiten, ihr Leben frei und selbstbestimmt zu gestalten, verletzen. Ja, aber das ist eben dann ein Dialog, in dem wir sagen können, es kann Fälle geben, in denen liegt eine derartige Demütigung vor. Und eine Person merkt es nicht und umgekehrt kann aber eben natürlich auch keine Demütigung vorliegen, auch wenn eine Person das so erlebt. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein, denn wenn wir das nicht mehr machen, also wenn wir die Kritik durch Gründe verabschieden, dann landen wir tatsächlich irgendwann im Tribalismus, Willkür und Barbarei und das müssen wir vermeiden.
Dann kann jeder sagen, das passt mir nicht, ich fühle mich dadurch diskriminiert und verletzt, das darf nicht stattfinden.
Richtig. Andererseits aber, was oft natürlich tatsächlich zu wenig geschieht, ist, dass wir von Demütigung oder von Schmach oder dergleichen betroffene Personen nicht hören. Also die machen natürlich Erfahrungen, die Personen, die diese Erfahrungen nicht machen, so gar nicht zugänglich sind. Und deshalb ist es gerade wichtig, diese Personen in einen allgemeinen Diskurs zu integrieren.
Das heißt, wir müssen über Strukturen sprechen und nicht über einzelne Ereignisse und einzelne Personen?
Einerseits müssen wir über diese Strukturen sprechen, andererseits finde ich es halt auch problematisch, jetzt in jedem Falle einer Ausladung automatisch von Canceling zu sprechen. Also man muss sich das in den jeweiligen Einzelfall sehr genau ansehen. Also der Lisa Eckert-Fall, den Sie angesprochen haben, da waren ja die Aktivisten, die vermeintlichen am Ende gar nicht präsent. Wir wissen gar nicht ganz genau, warum die Veranstalter Lisa Eckert ausgeladen haben. Wenn das nicht nur eine Phrase sein soll, was die Personen, die Liberalismus verteidigen wollen, die können einfach nicht nur sagen, ja, das ist Zensur, das reicht bei weitem nicht, sondern die müssen substanziell in Einzelfällen sagen, welche Normen hier verletzt werden und aus welchen Gründen.
Die Philosophin Sabine Döring über Cancel Culture und die Folgen.